Wie macht man Lust auf Veränderung in Zeiten, in denen Veränderung vielen Angst macht? Müssten wir nicht gerade jetzt wieder mehr Mut zur Utopie wagen? Um diese essentiellen Themen zu besprechen, erleben wir heute eine Premiere. 63 Folgen hat es gedauert, bis wir zum ersten Mal eine Person aus der Politik zu Gast haben. Wir begrüßen ganz herzlich Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete, ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und dabei jüngste Parteivorsitzende in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mit ihr wollen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, klären, ob aktuelle Politik vielleicht zu sehr als Reparaturbetrieb und zu wenig als Raum des Entwerfens verstanden wird. Und was die Politik vielleicht von der Kunst lernen kann. Mein Name ist Thorsten Frehme.
Mein Name ist Friedrich von Borries.
Schön, dass Sie uns heute zuhören. Und vielen Dank, Ricarda, dass du diesem Gespräch zugestimmt hast.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Unsere GesprächspartnerInnen aus der Kunst fragen wir natürlich immer zuerst, wie sie zur Kunst gekommen sind. Du hast aber auch einen Bezug zur Kunst. Dein Vater war Bildhauer. Hat dich das irgendwie geprägt? Gibt es künstlerische Arbeiten oder KünstlerInnen, die was mit dir, sozusagen in dir was bewegt, verändert haben?
Ja, auf jeden Fall. Also an erster Stelle war das tatsächlich mein Vater selbst. Ich bin nicht mit meinem Vater aufgewachsen, meine Eltern waren getrennt, aber war viel an Wochenenden bei ihm oder in den Ferien. Und es war ganz lustig, weil mein Vater so das Konzept Kindheit nicht ganz verstanden hat. Das heißt, wir haben immer sehr viele Erwachsenensachen und vor allem sehr viele Kunstsachen gemacht, was vermutlich, wenn wir zusammengelebt hätten, auch etwas stressig gewesen wäre als Kind. Aber so hat das mir unglaublich viel gegeben, waren viel in Museen und ich glaube, so die zwei Künstler, die mich da stark beeindruckt haben als Kind, als Jugendliche, war einmal Picasso, weil mein Vater einfach großer Fan war und wir vielen Ausstellungen waren. Und das andere war Otto Dix, weil ich das auch historisch unfassbar interessant fand und die Darstellung der Zeit und auch die Auseinandersetzung mit entarteter Kunst. Und mein Vater hatte tatsächlich auch immer die Hoffnung, dass ich was von seinem Talent geerbt habe. Das ist aber nicht passiert, aber zumindest Passion und Begeisterung sind etwas hängen geblieben.
Otto Dix kann ich total nachvollziehen, als sozusagen der Künstler, der ja auch das soziale Elend dargestellt hat. Picasso und sein Frauenbild würde ich jetzt von dir erwarten, dass du aus heutiger Perspektive sagst, da haben wir damals noch nicht so den Blick für gehabt. Oder wie guckst du heute auf Picasso?
Nee, also ich meine, damals war ich auch ungefähr 10, als ich mich das erste Mal die Bilder gesehen habe. Da hatte ich noch gar keinen so ausgeprägten Sinn für Feminismus. Ich glaube, von meiner Mutter grundsätzlich was mitbekommen, was das Streben nach Selbstbestimmung auch schon als Mädchen angeht, mir nicht von anderen sagen zu lassen, was ich zu machen habe. Aber klar, das ist ja bei vielen Leuten, wo man sich dann nochmal auseinandersetzt, welche Rolle spielt eigentlich Werk, welche Rolle spielt Künstler? Und ich glaube, dass weder das komplette Ineinandersetzen, wie wir es teilweise erleben, also sozusagen, ne, du darfst ihn nur gut finden, wenn du das alles gut findest, was bringt noch die komplette Trennung, die natürlich manchmal dann propagiert wird, das hätte gar keinen Zusammenhang, weil natürlich fließen, das sieht man ja auch bei Picasso durchaus auch in der künstlerischen Auseinandersetzung mit Frauen, fließt das durchaus auch mit ein. Ich glaube, am wichtigsten ist, sich damit auseinanderzusetzen, das auch zu verstehen zu wollen.
Du hast eben gesagt, du hättest nicht das Talent, das künstlerische Talent deines Vaters geerbt. Ich kenne jetzt wesentlich mehr KünstlerInnen als PolitikerInnen und was mich an KünstlerInnen immer begeistert, ist, dass die eine bestimmte Vorstellung von etwas haben, einen Blick auf Wirklichkeit, auf Gesellschaft, auf die Welt und dann sehr konsequent versuchen, das in etwas zu übersetzen, was sie ihr Werk nennen. Und von PolitikerInnen könnte man ja auch die Vorstellung haben, dass sie so einen Blick auf die Welt haben, dass sie eine Vision haben, wie die Welt sein sollte, das dann halt nicht in ein Kunstwerk übersetzen, sondern aber ja auch in Gestaltung von Welt. Also irgendwie so ein Gestaltungsanspruch und ein Vorstellungsvermögen, wie was anders sein könnte, würde ich jetzt von PolitikerInnen schon erwarten. Und hatte ich eigentlich auch das bei dir immer den Eindruck als Politikerin, dass du das hast. Insofern hast du da ja vielleicht doch was von deinem Vater geerbt.
Ja, also viel ist geerbt auf jeden Fall. Und ich glaube, auch da gibt es eine Parallele von Kunst und Politik, dass es beides gibt. Es gibt das Talent im engeren Sinne, was man vielleicht auch mit handwerklichen Fähigkeiten und wie sehr die einem liegen. Und das gibt es in der Politik auch. Es gibt Leute, denen fällt es leichter, vor vielen Menschen zu reden. Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, Dinge in Worte zu fassen und greifbar zu machen. Ne? Und es gibt aber natürlich auch einfach die Übung. Also das sich immer wieder dem zu stellen, besser zu werden. Das geht bestimmt für Kunst wie Politik. Aber hinter allem steht natürlich was Größeres, was jetzt über Fragen von Fähigkeit oder auch von was mache ich im ganz Konkreten hinausgeht. Und das ist die Gestaltbarkeit der Welt. Also beides setzt ja voraus, zumindest wenn man damit glücklich werden will, würde ich sagen, dass ich die Welt nicht als etwas wahrnehme, was mir einfach geschieht, was über mich hereinbricht, was von Gott gegeben ist, sondern als etwas Gestaltbares. Und ich glaube, da habe ich viel von meinem Vater und tatsächlich auch von meiner Mutter, die Sozialarbeiterin war, aber davor auch Kunst studiert hatte, also mit Kunst angefangen hat, geerbt. Und zwar diesen Wunsch, nicht Objekt zu sein in der Welt, sondern Subjekt, das ja gestaltende Subjekt, die Welt, die Verhältnisse um mich herum und irgendwie verändern zu können.
Damit sind wir natürlich mittendrin, auch in der These oder in der Frage, die wir einleiten, aufgeworfen werden. Denn von vielen wird doch der Politikbetrieb vielleicht gar nicht sehr stark als Reparaturbetrieb und weniger als dieser Entwurfsraum, also mehr als Reaktion und weniger als Entwurfsraum wahrgenommen. Und es ist ja auch ein Mangel oder man beklagt einen Mangel an fehlenden Gestaltungsbildern erstmal oder Zukunftsbildern. Geht das gar nicht mehr heute oder wie erlebst du das oder was denkst du?
Es geht, es muss auch gehen, aber an vielen Stellen haben wir selbst Mauern aufgebaut, die es uns immer schwerer machen, Politik wirklich als Gestaltung zu verstehen. Das sind einmal konkrete Fragen von, wie funktioniert eigentlich der politische Betrieb. Ich habe viele Leute in allen demokratischen Parteien gesehen, die gehen da rein, die haben Ziele, die haben Wünsche, die haben Vorstellungen, wie sie die Welt und das Land besser machen können. Es sind nicht immer die gleichen Vorstellungen, die ich von besser habe, aber sie haben da auf jeden Fall Ziele und dann wühlt man sich so durch die Mühlen und überall kommen zu Zuständigkeitsfragen und die Presse interessiert sich vor allem für Streit innerhalb von Koalitionen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der eine Punkt, der dann doch manchmal leicht zum Zynismus treibt. Und Zynismus ist für mich so das Gegenteil, das Gegenstück zur Gestaltbarkeit, weil das ja eigentlich vielleicht sogar sagt, ich habe noch eine Idee, wo es hingehen kann. Ist gar nicht für mich das Aufgeben von Visionen als solche, aber ich halte irgendwie es gar nicht für möglich, das zu erreichen. Ich halte die Leute für zu blöd, da hinzukommen, zu blöd, das zu verstehen oder sowas. Und das andere ist, glaube ich, wenn ich jetzt spezifisch auch vielleicht auf progressive Politik schaue, auf Politik, die ja eigentlich klassischerweise wie bei uns Grünen einen sehr starken Veränderungsanspruch hatte. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren was passiert, dass wir immer so das Gefühl haben, es gibt geteilte Werte in der Gesellschaft und wir haben andere Vorstellungen, wie wir die erfüllen. Demokratie, Menschenrechte, wo für mich immer klar war, wie soll das gehen ohne Gleichberechtigung für Frauen, wie soll das gehen ohne Klimaschutz. Und jetzt sind neue Kräfte aufgekommen, die AfD hier in Deutschland, Elon Musk weltweit, da geht es nicht mehr um den Weg, wie man diese Ziele verwirklicht, sondern die stellen diese Ziele ganz grundsätzlich in Frage. Darauf waren wir nicht vorbereitet und das hat uns aus meiner Sicht in so eine Position gebracht, wo wir eigentlich nur noch den Status quo verteidigen, das, was man ja noch mit anderen geteilt hat und sagen, wir verteidigen die liberale Demokratie, was natürlich wichtig ist, aber es ist ja nicht so, dass die Leute zufrieden sind mit dem, wie es gerade ist. Und es ist auch nicht so, dass wir zufrieden sind damit, wie es gerade ist. Wir wollten immer Demokratie lebendiger machen, partizipativer machen. Und ich glaube, dass demokratische Politik aus dieser Verteidigungshaltung rauskommen muss. Wir dürfen Veränderung und auch das Träumen nicht den Rechten überlassen.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich auch eigentlich sozialisiert bin mit einem Bild, dass die progressive linke Politik ist die mit dem Gestaltungsanspruch und die mit den Zukunftsvisionen. Und plötzlich gibt's ja ganz starke Zukunftsvisionen von rechts und auch Gestaltungsansprüche und auch Bilder. Und auch Bilder tatsächlich im Sinne von sozusagen visuellem Material, wenn wir an die sozialen Medien denken, wo ja anscheinend sehr lange zumindest die rechte Bildpolitik und die rechte sozusagen Nutzung dieses Mediums dominant war. Jetzt hat ja die letzte Bundestagswahl gezeigt mit Heidi Reichinek, dass man auch von links Social Media kann.
Ja.
Wollen die Grünen das nicht? Können sie das nicht? Habe ich da was noch nicht gesehen? Kommt da was?
Ich glaube, wir trauen uns manchmal nicht. Weil Social Media an vielen Stellen, finde ich immer, ist es so eine Debatte von, was funktioniert auf Social Media, wo ich mir denke, an erster Stelle die Dinge, die überall funktionieren, Ehrlichkeit, Authentizität, Klarheit. Also es ist ja nicht, dass das komplett getrennt ist davon, sowohl in Interviews als auch in Social Media stören Leute Sprechblasen. Aber natürlich ist es in noch stärkerem Maße ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Also ich kenne das ja von mir selbst, wenn ich auf TikTok unterwegs bin. Ein Interview lese ich vielleicht zumindest die ersten 5 Fragen und wenn ich dann das Gefühl habe, oh, da kommt ja nur Floskel nach Floskel, dann höre ich auch mal auf. Bei einem Video sind das häufig 3 Sekunden, wo ich mir denke, finde ich das gerade spannend, macht das irgendwas mit mir? Und ich glaube, dass es da einmal gab es lang so eine gewisse, ja, auch eine gewisse Überheblichkeit, dass man gesagt hat, ach, da tanzen halt die Kids, das ist doch nicht so wichtig, das vielleicht nicht ernst genommen genug hat. Dann gab es einen Fatalismus vor der Bundestagswahl im Sinne von, auf den sozialen Medien können nur die Rechten gewinnen, weil das funktioniert über Emotionen, da klickt nur Hass, Hetze und Aufregung. Und da würde ich auch sagen, der Wahlerfolg von den Linken, so sehr wie man sich natürlich als Konkurrenz ärgert, dass es nicht die eigene Partei ist, aber hat erstmal diesen Fatalismus, was entgegengesetzt und gezeigt, nein, demokratische Parteien können total erfolgreich sein. Und ich glaube, auch wir müssen mehr Emotionen wagen. Auch wir müssen uns mal zur Zuspitzung trauen. Manchmal versteckt man sich vielleicht auch hinter der Kompliziertheit. Ja, die Welt ist nicht so einfach, wie es Rechte uns erzählen wollen. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß und es gibt nicht nur Feindbilder. Aber natürlich gibt es klare Antworten, gibt es Ansprüche, gibt es Ziele und gibt es Emotionen. Und ich glaube, dass wir manchmal in der sehr berechtigten Kritik des Populismus aufgehört haben, uns auch zu trauen, populär zu sein, die Leute bei dem anzusprechen, was sie abholt, auch mal Emotionen anzusprechen, auch mal eine Wut anzusprechen, die ja bei vielen Leuten da ist und ja auch berechtigt da ist. Und das versuche ich gerade sehr, mehr ich selbst zu sein in sozialen Medien und mehr auch über die Emotionen zu sprechen, die wirklich die Leute umtreiben.
Du hast es selber mal in der Talkshow beschrieben, nach deinem sozusagen Rücktritt vom Bundesvorsitz, dass du gesagt hast, du hast während dieser Zeit selber immer nachgedacht, was kommt jetzt von mir in der nächsten Sendung, wie sieht der Ausschnitt aus? Und das hat mich total behindert. Wie kann man diese Behinderung denn loswerden, weil die Welt ja nun mal auch so funktioniert im Moment?
Wir haben ja vorher schon so ein bisschen über Mauern im Kopf gesprochen. Ich glaube, das eine ist, diese Mauern selbst einzureißen. Ich denke mir heute oft im Nachhinein, was wäre eigentlich Schlimmes passiert, wenn ich damit ehrlicher gewesen wäre, wenn ich klarer gewesen wäre? Und an vielen Stellen wahrscheinlich gar nicht so viel. Also da ist sozusagen, ist die Schere im Kopf größer und Angst ist sowieso immer ein schlechter Berater und die Angst vom Scheitern kann das größte Scheitern selbst sein. Das zweite ist aber durchaus auch, würde ich sagen, der politische und auch der mediale Betrieb, der ja auch sehr stark mittlerweile auf Klickzahlen ausgelegt ist. Wer bringt den Artikel, der am besten klickt? Was klickt wiederum? Häufig auch hier Aufregung, die Vermischung mit den sozialen Medien. Was funktioniert auch wiederum auf den sozialen Medien? Die, wie gesagt, nicht per se antidemokratisch sein müssen, aber natürlich, da wir sie in die Hände, was ich für einen Fehler halte, dass wir den öffentlichen Diskursraum in die Hände von wenigen Tech-Oligarchen gelegt haben. Ich finde auch, das sollten wir nicht akzeptieren, Alternativen aufbauen und auch stärker regulieren. Aber im Moment ist es so, wir haben das akzeptiert. Und das heißt, es geht natürlich darum, wo Geld gemacht wird. Geld wird gemacht mit Klickzahlen. Klickzahlen funktionieren über Polarisierung. Das heißt, ich bin der Meinung, dass häufig die sozialen Medien, die dann natürlich aber auch Rückwirkungen haben auf den medialen Betrieb, uns als viel polarisierter darstellen als Land, als wir es eigentlich wirklich sind. Und dann kommt die gesamte Gesellschaft als letztes auch noch dazu. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt gerade hier vor die Tür gehen würde, und es ist, glaube ich, relativ egal, ob ich das jetzt im Regierungsviertel in Berlin-Mitte mache, wo wir gerade eine Sitzungswoche sind, oder in meinem Wahlkreis in Schwäbisch Gmünd. Und ich würde die Leute fragen, wollt ihr ehrlichere, authentischere, kantigere Politiker, die auch mal Fehler machen oder mal eingestehen, dass sie es nicht wissen? 95% würden ja sagen. Ich glaube, komplett egal, wo die im politischen Spektrum stehen. Aber wenn mal jemand das tut, dann ist die Mentalität, oh, es gibt eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden kann. Also ich glaube, es würde auch gesellschaftlich voraussetzen, uns mehr zuzugestehen, mehr Fehler zuzulassen. Mir geht es nicht um Verantwortungslosigkeit. Das haben wir auch gerade zu viel, wenn ich an manche in Spanien im Bundestag denke oder so. Aber mir geht es um sozusagen auch zuzulassen, dass, ja, Ehrlichkeit setzt voraus, kein Roboter zu sein, sondern ein echter Mensch zu sein und diese Menschlichkeit auch zu ertragen, auch wo sie einen vielleicht immer nervt.
Ich kenne ja den Politikbetrieb auch nur als Beobachtender. Mhm. Und in den Gesprächen, die ich mit PolitikerInnen hatte, wird mir doch oft gespiegelt, dass es irgendwie so eine Diskrepanz gibt zwischen den Visionen und dann der Realität. Ja, also im Ausschuss was ich da gehört habe, ich stelle es mir furchtbar langweilig vor oder mühselig und es geht um irgendwie kleine Formulierungen in Gesetzespassagen oder manchmal geht es ja nur darum, was man für ein Statement dann später abgeben kann. Und wie geht man mit dieser Diskrepanz um, dass man ja eigentlich gerade als progressive Partei ein großes Versprechen machen will, ein großes Bild, eine Zukunftsvision und dann im Alltag vielleicht sozusagen in diesem Räderwerk der Politik dann als großen Erfolg seiner letzten Legislaturperiode irgendwie 3 Absätze in irgendeinem Gesetz so, also wie geht man da auch mit innerlich mit sich selbst um?
Zum einen ist es ja tatsächlich so, dass oft das, was einem sehr klein erscheint, doch sehr große Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. Also vieles, ne, wo man denkt, ach, das ist jetzt irgendwie nur hier ein kleines Detail, doch den Alltag der Menschen. Am Ende geht es immer auch darum, den Alltag der Menschen zu gestalten. Ich glaube, viele Leute haben auch das Gefühl, Politik ist viel zu weit weg vom Alltag. Ich will ein Beispiel nehmen aus der letzten Woche. Da ging es um die Debatte um Preisgünstigungen bei der Deutschen Bahn für Familienreservierungen. Totales Detail erstmal, aber natürlich für die Frage, hey, wie sehr kann ich es mir leisten, unterwegs zu sein? Habe ich Bock, das Auto zu nehmen oder ist es für mich auch mal billiger, die Bahn zu nehmen? Hat es eine totale Auswirkung. Und gleichzeitig gibt es die Gefahr, sich im Klein-Klein zu verlieren und die Vision aus dem Blick zu verlieren. Und da ist für mich meine Erfahrung, dass es, glaube ich, auch hängt viel auch mit der innerlichen Haltung zusammen, Zeit. Also ich habe gemerkt, in meiner Zeit als Parteivorsitzende war ich irgendwann in so einem Hamsterrad, dass ich mich von Termin zu Termin gehangelt habe, oft total interessante Leute getroffen habe, interessante Gedanken hatte und danach 19 andere Termine. Und bis ich abends ins Bett gefallen bin, habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert, worüber ich morgens nachgedacht habe. Und so kann man Stück für Stück die Zukunft aus dem Blick verlieren. Die rinnt einem so durch die Finger und eigentlich lebt man nur noch von Woche zu Woche. Und das heißt, man muss sich zwingen, sich Zeit zu nehmen. Vielleicht auch manchmal zu sagen, ja, ich könnte hier noch auf 5 Sommerempfängen rumhängen. Und bestimmt wäre es auch nett und ich hätte viele Hände geschüttelt. Und ich könnte auch noch eine Talkshow mehr machen diesen Monat. Und vielleicht hätte ich danach auch einen tollen Auftritt gehabt, vielleicht einen schlechten, who knows. Aber vielleicht kann ich auch ohne das. Und mir die Zeit zu nehmen, nicht dauerpräsent sein zu müssen. Ich glaube, wir leben in einer sehr beschleunigten Zeit. Das gilt auch für die Politik. Ich lese gerade die Biografie von Wolfgang Schäuble und finde es ganz spannend. Die Zeit rund um die Wende damals, die Wiedervereinigung, ja, eine unglaublich intensive, auch schnelllebige Zeit. Aber der politische Betrieb war viel ruhiger, als es heute der Fall ist. Und ich glaube, sich da manchmal zu zwingen, sich trotzdem die Zeit zu nehmen, auch übrigens, weil wir damit ja auch angefangen haben, bei dem Thema Kunst und Kultur. Also für mich war Kunst und ich war von meinem Vater sehr stark die bildende Kunst, aber was mich am allermeisten geprägt hat, war immer Literatur. Für mich war auch das immer ein Mittel, Welt zu verstehen, meine eigenen Fantasiehorizont zu erweitern, auch im politischen Sinne. Also Literatur zeigt uns ja, was wir uns vorstellen können und verändert vielleicht auch, was wir uns politisch vorstellen können. Und ich habe irgendwann in der Parteivorsitzendenzeit gemerkt, boah, Ricarda, du liest gar nicht mehr. Weil du kommst abends nach Hause, du hast ja schon 10 Artikel an dem Tag gelesen und vielleicht auch noch mal ein längeres Essay irgendwo, aber du liest keine Belletristik mehr, du liest nichts mehr, was dich auch in deiner Fantasie anregt. Und sich auch dafür die Zeit zu nehmen, es mag einem dann mal vorkommen wie, ich habe keine Zeit für Hobbys, aber auch das kann eigentlich wichtiger sein, als vielleicht der 10. Talkshow-Auftritt.
Ja, wenn wir da unsere Vorstellungskraft mal bemühen zwischendurch und ich glaube, der Analyse stimmen wir sofort zu und alle Menschen, denen wir begegnen, haben keine Zeit, weil sie ja aus dem Thema, das du vorher auch genannt hast, wir haben ja noch die Chance, hier eine Botschaft zu senden, hier auf Social Media zu erscheinen, das ist alles Vergeudung. Und wir treffen auch in Wirtschaftsunternehmen natürlich immer auf Menschen, die keine Zeit haben. Also man verabredet sich 4 Monate vorher, dann gibt's 20 Minuten und dann wird es sozusagen eher performt als selber gedacht, weil Antworten vorgelegt werden, es wird vorgelesen. Wie brechen wir denn da raus? Also die Theorie ist ja bekannt und auch jeder, mit dem man drüber spricht, stimmt dem ja zu. Ich lese keine Bücher mehr, ich denke nicht mehr selber. Und man kann es ja auch nicht mehr denken, wenn man aus 30 Terminen rauskommt, dann sind die alle verschwunden. Dann ist man ja so Performer seiner selbst, aber nicht mehr in dem Sinne Gestalter.
Also ich glaube, es gibt den Teil, wo es in der eigenen Verantwortung liegt, also wo man tatsächlich einfach sich zwingen muss zu priorisieren und vielleicht auch mal zu verstehen, ich bin nicht unersetzlich. Weil das, was ich gerade beschrieben habe mit den vielen Terminen, das ist ja nicht nur, weil einem das jetzt Spaß macht, gibt auch welche davon, die mir Spaß machen, aber es ist ja auch manchmal so ein Gefühl von, wenn ich da nicht hingehe, dann bricht die Welt zusammen. Wenn ich da nicht hingehe, dann klappt das alles überhaupt nicht. Und ich glaube, da manchmal auch zu merken, das gilt vielleicht für Entscheider in der Wirtschaft oder auch in der Kunstszene ähnlich wie in der Politik, zu merken, wenn ich da nicht sitze, dann geht gar nicht die Welt um und dann kriegen die es unten um mich hin. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach zu schlucken, weil es vielleicht auch oft Jobs sind, die eine gewisse Tendenz zu Hybris haben. Jobs, wo man ja dauernd seine eigene Relevanz gespiegelt wird, die sehr stark von Resonanz abhängen und sich da auch mal zu zwingen, das auszuhalten, zu merken, nee, es geht auch ohne mich und eher, wo kann ich wichtig sein, weil ich dann aber auch was zu sagen habe, weil ich einen Gedanken gefasst habe und wo kommt man aber auch ganz gut ohne mich klar. Und dann sind es aber natürlich auch, weil ich auch immer nichts von diesem eher neoliberalen Ansatz irgendwie mach das alles mit dir selber aus, halte, sind das gesellschaftliche Strukturen. Und das ist schon auch mein Ziel, die politisch zu verändern. Da reden wir über Social Media, wie wir gerade gesagt haben. Also ich finde, wenn mittlerweile 11-Jährige eine immer schlechtere Aufmerksamkeitsspanne haben, weil die von Anfang an zugeballert werden mit diesem polarisierten Zeug, dann müssten wir sagen, das gehört eigentlich in öffentliche Hände. Die Frage, wer über öffentliche Debatten sozusagen, wie die strukturiert werden, wie die auch angelegt werden, nicht wie sie geführt werden. Das entscheiden die Leute selbst. Mir geht es null darum, dass irgendjemand entscheiden soll, welche Debatten geführt werden dürfen. Aber ob es ein Konstrukt drumherum gibt, das auf Polarisierung angelegt ist oder eins, das auf Debatte angelegt ist, das sollten wir schon auch öffentlich miteinander austarieren. Und ich glaube, dass wir auch auf die Arbeitswelt schauen. Wir haben gerade eine Debatte hier im Deutschen Bundestag, die sehr geprägt ist von die Deutschen sind zu faul und alle müssen mal mehr arbeiten. Und auch viele Debatten rund um Gleichberechtigung drehen sich ja vor allem darum, jetzt sollen auch alle Frauen Vollzeit arbeiten. Und auch ich bin der Meinung, natürlich ist es ein Unding, dass 15% der Frauen im Land mehr arbeiten wollen und nicht können, weil sie keine Kita-Plätze finden. Aber wenn jetzt das Ziel einfach nur ist, alle Vollzeit, alle immer mehr, das, was zu Hause passiert, das verschwindet ja nicht. Also weder verschwindet die Hausarbeit, die Schwiegermutter, um die ich mich kümmern muss, die Kinder, die da sind, das wollen wir auch nicht. Wir lieben diese Menschen. Die werden dann aber ganz, ganz häufig noch on top geleistet. Und ich kenne gerade insbesondere viele Frauen, aber auch jetzt Männer in meinem Alter, die auch Bock haben, ein aktiver Teil ihrer Familie zu sein, die sagen, es wird mir wirklich zu viel. Also wenn ich 40 Stunden arbeite, das noch alles irgendwie zu Hause, dann will ich mich vielleicht noch engagieren in einem Verein, ich will noch Sport machen und dann soll ich noch irgendwie meine Fantasie anregen und mal ins Theater gehen. Wie soll das denn alles funktionieren? Und ich würde mir wünschen, dass wir da die Debatte auch um Arbeitszeit sehr viel mehr auch in den Gedanken führen, wir arbeiten, um zu leben und wir leben nicht, um zu arbeiten.
Ja, ich glaube, Zeit ist ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, sich Zukunft vorzustellen, Zeit zum Träumen zu haben, Zeit, um im geschützten Raum mit anderen Menschen darüber zu reden. Das ist sicherlich ein Aspekt. Der andere Aspekt wären aber vielleicht auch Methoden. Und KünstlerInnen, die meisten gehen auf Kunsthochschulen und lernen dort sich kennen, lernen Methoden kennen, wie sie dieses innere Chaos, die Kreativität, die Ideen irgendwie ordnen, strukturieren, zu einem Werk bringen. Ja, das lernen die viele Jahre. Sie lernen auch, wie sie sich selbst als Performer, als Nicht-Performer verstehen, wie sie mit diesem Spannungsfeld Außenerwartung, Innenerwartung umgehen. Politik lernt man in der Politik. Ist es gut, dass wir sozusagen keine, in Anführungszeichen, Ausbildung für PolitikerInnen haben, dass das alles, in Anführungszeichen, DilettantInnen sind? Oder gibt es doch eine, in Anführungszeichen, so Kaderschulen, wo man es lernt? Oder wie erlebst du das, dass man diesen Moment der Selbstgestaltung, der ja wichtig ist, zumindest keinen strukturellen Beistand hat?
Grundsätzlich halte ich es total sinnvoll, dass wir nicht sagen, es gibt einen Beruf Politiker, weil es ja durchaus darum geht, ein Bundestag soll das Volk vertreten, ne? Dass da Leute mit einer unterschiedlichen Perspektive, mit einem unterschiedlichen Lebenswerk, mit einem unterschiedlichen Kompetenzen, was sie mitbringen, drin sitzen, nicht alle auf eine Politikerschule gegangen sind. Ehrlicherweise gibt es ja Länder, wenn ich zum Beispiel auf Frankreich schaue, wo es zwar nicht offiziell so ist, aber de facto eigentlich das gesamte Parlament aus 2 und 3 Elite-Unis kommt. Und ich bin froh, dass das bei uns nicht so elitär organisiert ist. Und gleichzeitig glaube ich, dann müssen wir aber ein Verständnis haben, dass man tatsächlich Politik in der Politik lernt. Das Problem ist aber, dass häufig das Verständnis sowohl von den Leuten selbst als auch von außen ist, die haben doch schon alles gelernt, die kommen dahin und sind alle Profis. Ich merke das häufig zum Beispiel auch bei solchen Dingen wie Chef sein. Hier kommen Leute an, die haben davor noch nie ein Team geführt. Plötzlich habe ich ein Büro, das nur mir zuarbeitet. Aber es ist so ein bisschen verpönt zu sagen, oh, das muss man lernen, sonst ist so, nee, du bist doch jetzt ein fertiger Politiker. Und ich glaube, das ist eh manchmal eine Mentalitätsfrage. Das Wort lebenslanges Lernen ist zwar total geflügelt in der Politik, aber für sich selbst beansprucht man eigentlich immer, ich komme, ich weiß alles, ich kann alles. Und das setzt natürlich genau diese Veränderungen oder die Auseinandersetzung, die du gerade auch angesprochen hast, genau die verhindert das. Bei mir war es so, ich hatte die sehr wertvolle Erfahrung anzufangen in einer Jugendorganisation. Und in Jugendorganisationen, in meinem Fall war es die Grüne Jugend, ist es total normal, dass es Bildungsarbeit gibt. Es ist total normal, dass man auch mal sich mit Theorie auseinandersetzt, aber auch Methoden lernt, dass man auch in Gruppenprozessen mit Methoden arbeitet. Und ich habe davon wahnsinnig viel gezogen. Und dann kam ich in die Mutterpartei, heißt das dann bei uns Grünen, die Erwachsenenpolitik sozusagen. Und plötzlich saß ich da und Diskussionen hießen 2 Stunden, alle im Raum und jeder macht 10 Minuten Beiträge und danach zieht man nichts heraus und dann sind alle froh, dass man mal darüber geredet hat. Und dann haben wir als so jüngere Generation mal angefangen zu sagen, sollten wir nicht vielleicht mit anderen Methoden arbeiten? Und dann war sofort, wir sind doch hier nicht im Stuhlkreis, wir sind doch hier nicht inne. Wo ich gesagt habe, naja, ehrlicherweise wäre es, glaube ich, professioneller und wenn ich mich umschaue in Wirtschaft oder anderen Bereichen, arbeiten die Leute, niemand arbeitet mehr so, wie wir hier arbeiten. Also vielleicht ein paar, aber ich hoffe es für die meisten nicht. Und ich glaube, da dieses Verständnis, ich kann auch in der Politik noch was lernen, ich kann auch von anderen, ich kann mir mal einen Moderator dazu nehmen, der mehr kann in diesem Bereich, als ich es kann, ich entwickle mich weiter und ich bin nicht der fertige Politiker ab dem ersten Tag, wo ich in den Deutschen Bundestag laufe. Das würde, glaube ich, dafür sorgen, dass es eine viel bessere auch Entwicklung geben könnte.
Ja, könnten wir gleich aufnehmen mit unserem Fantasiemuskel. Es ist Fantasiemuskel, wo es ja um das Thema Vorstellungskraft geht. Und damit haben wir ja angefangen. Da sollten wir vielleicht nochmal dran denken. So der Vorstellungskraft andere Zukünfte. Ist das nicht, wäre das nicht fast eine Pflichtdisziplin, wenn man das tun würde? Kann man das trainieren? Sollte man das trainieren?
Auf jeden Fall. Ich habe das auch an mir selbst gemerkt. Ich habe da gerade auch nach dieser Bundestagswahl über dieses Thema Visionen und wer sind eigentlich wir Grünen, haben wir noch eine Vision, wo wir hinwollen, viel drüber nachgedacht. Mir ist aufgefallen, naja, wir haben viel mit Dystopien gearbeitet. Also wenn wir jetzt nicht Klimaschutz machen, dann wird der Verzicht noch viel schlimmer, die Katastrophe viel furchtbarer, die Verantwortung für die jüngere Generation. Und wir haben viel mit dem Gestalten im Hier und Jetzt. In der Regierung haben wir das 49-Euro-Ticket und das und das und das erreicht. Aber gibt es da eigentlich eine positive Vision, wo es hingeht? Und dann ist mir aufgefallen, das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach zu denken. Weil natürlich diese Positivvision, mit der vielleicht noch die Generation meiner Mutter, auf jeden Fall noch die Generation davor aufgewachsen sind, deinen Kindern wird es immer besser gehen. Ihr werdet von allen mehr haben. Der Wohlstand wird sich mehren. Die funktioniert nicht mehr. Diese Form des Wohlstands, einfach mehr von allem zu haben, wo dann mehr auch häufig mit mehr Konsumgütern definiert ist, die ist weder nachhaltig noch funktioniert sie gerade in der weltwirtschaftlichen Lage, in der wir sind. Und trotzdem, glaube ich, gibt es Dinge, wo wir als Gesellschaft sagen müssen, dafür muss mehr für alle drin sein. Und ich habe gerade das Buch Abundance von Ezra Klein gelesen, US-amerikanischer Podcaster und politischer Beobachter. Und er sagt, naja, müssten wir es nicht schaffen zu sagen, für alle muss bei zentralen Bereichen, die man eigentlich als sowas wie Gemeingut definieren würde, Bildung, Gesundheit, Energie, Mobilität, Wohnen. Da müssen wir auch sagen, da muss für alle mehr, da muss für alle gut genug bezahlbar da sein. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Ich persönlich würde noch die Natur mit dazu nehmen. Also auch die Natur als ein Gut, das uns Menschen sozusagen schützt, dass wir lieben können, das schön sein kann. Wenn man das schaffen würde, zu sagen, ja, in manchen Stellen wird es Begrenzung sein, aber in den Bereichen übernehmen wir so starke öffentliche Verantwortung, dass es uns allen besser geht. Das finde ich eine ganz schöne Zukunftsvision.
Jetzt heißt unser Podcast ja Fantasiemuskel, weil da das Bild eingeschrieben ist, dass dieses Vermögen, positive Bilder zu entwickeln, Fantasie zu haben, etwas ist, was man trainieren kann. Wir sehen das häufig bei Kindern, die da purzelt das sozusagen so automatisch raus. Und wenn man diese gleichen Menschen ein paar Jahre später trifft, können die das nicht mehr. Als sei das sozusagen eine Fähigkeit, ein Talent, ein Muskel, der irgendwie verkümmert ist. Du hast es ja eben gerade schön beschrieben. Auf der einen Seite bist du hier in diesem Berliner Politikbetrieb mit seinem Klein-Klein und andererseits erarbeitest du dir wieder sowas wie eine Zukunftsvision. Was würdest du anderen Menschen empfehlen, die in ihrem Lebensbereich, der vielleicht ein ganz anderer ist, das gleiche Konfliktfeld erleben, dass the daily business doch was anderes ist als das große Bild, aber die das große Bild nicht verlieren, sondern wieder wecken, weiterentwickeln wollen. Wie übt man das? Wie macht man das? Wie machst du das für dich?
Also für mich sind es tatsächlich drei Dinge. Das eine ist bei mir einfach das Lesen. Also, dass ich merke, sowohl das Eintauchen in andere Welten. Ich habe als Jugendliche wahnsinnig viel Fantasy gelesen, aber auch die Theorie, mal sich damit auseinanderzusetzen, was haben denn andere Menschen schon für Visionen gedacht? Also für mich war Simone de Beauvoir wahnsinnig prägend, was das Thema von wie könnten wir eigentlich auch als Frauen und Männer anders zusammenleben. Ich habe Ernst Bloch rund um das Thema Utopie wahnsinnig gerne gelesen. Das zweite ist dann der Austausch. Weil ja das sozusagen, also ich glaube, gerade wenn ich diesen Muskel üben will, dann tue ich das nicht nur, indem ich selbst wie ein Schwamm Dinge aufsauge, sondern auch mal hinterfrage, überlege, was davon passt eigentlich zu meiner Vision, was passt nicht, mich auch mal challengen lasse von jemand anderem und sich dafür die Räume zu schaffen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit Freunden, das hatten wir schon mal vor so 6, 7, 8 Jahren und dann kam das Leben dazwischen und bei manchen Kindern, bei manchen Bundesvorsitz, aber ist das so ein bisschen eingeschlafen, aber wirklich auch so Lesekreise, Diskussionsräume zu haben, wo man dann über diese Themen redet. Und das dritte ist, glaube ich, nicht sich zu verlieren zwischen entweder dem ganz weit weg oder dem ganz direkt vor mir, sondern auch den Weg dazwischen zu sehen. Und ich meine, gerade Ernst Bloch angesprochen, der hatte ja mal so ein bisschen so ein Gleichnis mit der Sonne, also zu sagen, eigentlich ist die Sonne oder ist die Utopie wie eine Sonne, die so hinter einem Bergkamm hervorlugt. Und wenn ich direkt in die Sonne schaue, dann ist es manchmal total überfordernd. Dann wird es irgendwie schwarz, dann gehen mir die Augen zu. Wenn ich aber nur direkt vor mich schaue, dann sehe ich auch immer nur so einen halben Meter von dem Weg. Aber was die Sonne ja macht, ist, dass sie sozusagen einen Weg ausstrahlt, den ich vor mir sehen kann, den Berg. Und je länger ich schaue, je genauer, je weiter ich gehe, desto mehr davon wird sichtbar. Und das war eigentlich für mich immer so ein ganz schönes Bild, zu sagen, es gibt was zwischen einfach nur die befreite Gesellschaft, wo dann auch die so weit weg sich anfühlt, dass es manchmal auch was Erschlagendes haben kann. Oder dem Klein-Klein von der nächsten Gesetzesreform, sondern vielleicht kann der Grundwert, wie stelle ich mir eigentlich eine befreite Gesellschaft ungefähr vor, kann mir immer den Weg zeigen, wo kann es hingehen und mich so ein bisschen durch dieses Chaos durchlotsen, das ja doch manchmal vor uns liegt.
Ja, die Sonne ist für mich gerade so ein Bild, wo ich nochmal ein anderes Bild im Kopf habe, in der Klimabewegung. Du sprachst eben von der Generation deiner Mutter, wo ich ja vielleicht dann fast auch schon leider dazugehöre. Gab es ja diese die Friedensbewegung, da gab es das Lied Sonne statt Wagon, du wirst es kennen. Es wird ja immer noch überall gespielt und gezeigt und Joseph Beuys hat gesungen und es war so natürlich auch eine Bewegung, wo Politik mit Kunst, mit auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene gemeinsam gearbeitet wird. Sind die Netzwerke, kann man die breiter spannen? Kann man sich gegenseitig anders inspirieren auch? Oder woran liegt das? Die Wellen in meiner Wahrnehmung sind natürlich heute auch in der Social-Media-Zeit so schnell wieder vorbei. Also letzte Generation verschwindet schnell wieder aus den Medien. Fridays for Future wird klein, also die tragen natürlich auch nicht mehr so lang. Oder sind es die falschen Bilder, die gezeigt werden?
Ich glaube, es gab tatsächlich in gewisser Weise einen zu starken Fokus auf den dystopischen Anteil. Also das wäre schon mein Gefühl, wenn ich jetzt auf die letzte Generation schaue, dann ist das ja ein unglaublich schuldgetriebener Ansatz. Also ihr seid schuld, dass unsere Zukunft zerstört wird und damit konfrontieren wir euch. Und da gibt's erstmal auch sozusagen jetzt gar nicht für die Methode. Die Methode fand ich immer relativ blöd, weil ich das Gefühl, die zerstört eher Mehrheiten. Aber jetzt mal für den Grundansatz, Leute zu konfrontieren damit, ey, seht ihr eigentlich, dass ihr hier gerade unsere Zukunft verballert? Gibt's total die gute Begründung und die Legitimation. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es das sein wird, was im großen Maßstab Leute zu dauerhaften Veränderungen veranlagt. Und das haben wir auch gesehen. Gerade auch die Fridays for Future waren unglaublich stark für eine bestimmte Zeit, weil schon erstmal dieses Gefühl meine Kinder, meine Enkelkinder sitzen am Weihnachtstisch und konfrontieren mich mit diesen Themen, funktioniert. Aber wenn es dann eben nicht nur um Aufmerksamkeit geht, nicht nur um grundsätzlich, ich finde Klimaschutz wichtig, sondern um wie funktionieren eigentlich strukturelle Veränderungen, dann brauche ich mehr als Schuld, dann brauche ich auch mehr als Verantwortungsgefühl, dann brauche ich was, worauf ich hinarbeiten kann, vielleicht auch einen Stolz. Ich finde das ganz spannend. Steffen Mauer, der Soziologe, hat in seinem Buch Triggerpunkte, schreibt er über Ökologie, der Mittelschichtenökologie der Arbeiterklasse und ob es nicht eigentlich auch, gerade bei den Leuten, die echt sind, all das, was wir gerade brauchen, Windräder, Wärmepumpen herstellen, so einen ökologischen Stolz bräuchte, statt immer nur ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und das hat, glaube ich, häufig gefehlt. Und dann finde ich aber den Gedanken, wie wir auch Politik, Kunst, Kultur viel enger zusammenbringen können, das war ja tatsächlich für die Gründungsgeschichte der Grünen ein unglaublich stark treibender Faktor. Also wenn man sich die Videos heute von Josef Beuys und Petra Kelly anschaut, dann sieht man, wie es sich auch gegenseitig befruchtet hat. Und es gibt den Austausch teilweise auch heute noch. Also wir hatten auch in den letzten Jahren immer wieder auch mit Robert Habeck, der natürlich da auch eine gewisse Verbindungsfigur war als Autor, Veranstaltungen, wo wir mit Künstlern geredet haben. So. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist noch sehr auf dem Smalltalk-Level. Und tatsächlich kommt daraus auch ein gemeinsames Nachdenken. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Raum. Und ich denke da gerade auch viel drüber nach, wie schafft man auch diesen Raum?
Ja, wie schafft man diesen Raum? Mit dieser Frage von Ricarda Lang endete unser Gespräch abrupt, als die Speicherkarte plötzlich in der letzten Frage ihren Dienst versagte. Irgendwie aber ein fast poetisches Ende. Mitten in der Reflexion über Zeit und Raum für Vorstellungskraft geht uns der Raum aus. Vielleicht ein schöner Moment für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst über die Frage nachzudenken: Wie schaffen wir es, Zeit und Raum zu finden, um unsere Vorstellungskraft zu aktivieren und unseren Fantasiemuskel spielen zu lassen? Danke auf jeden Fall, dass Sie uns heute zugehört haben und danke an Ricarda Lang für dieses inspirierende Gespräch.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.